Wissenschaft im Brennpunkt.
Es gab halt lustige Abende irgendwie, wo du einfach so durch die Gegend gerannt bist und irgendwie einfach so nachts durch die Stadt rennen konntest und irgendwas gemacht hast halt.
Das war irgendwie immer ein großes Treffen. Und dann war halt bei dem einen Mitschüler fast täglich die Bude voll und alle haben nur geraucht.
Das war halt auch während des Breitseins irgendwie das so ein bisschen so eine Distanz da war. Also es gab dann halt auch so Momente, wo man dann so alleine gesessen hat, irgendwie so schön dicht war und aber mehr so ins Grübeln geraten ist.
Wenn es die erwünschte Wirkung erzielt hat, dann war ich entspannter. Ich war irgendwie etwas ausgelassener und habe mich irgendwie ein Stück weit wohler gefühlt.
Egal, was ich jetzt gemacht habe mit den Leuten, Kiffen war immer dabei.
Ich war kaum noch zu Hause. Ich war eigentlich dauernd nur woanders.
Starker Tobak. Wie Cannabis Kinder krank macht und Kranken hilft. Von Christine Rabe.
Cannabis ist die weltweit am häufigsten konsumierte illegale Droge. In Deutschland rauchen rund 30% aller Jugendlichen und jungen Erwachsenen zumindest gelegentlich mal einen Joint. Wie wirkt der Konsum von Cannabis auf junge Menschen? Macht er psychisch krank? Erzeugt er Wahnvorstellungen? Oder wird er zu Unrecht vom Staat verteufelt? Ist Cannabis nicht eigentlich viel harmloser als die legalen Drogen Alkohol und Nikotin? Steckt in der Hanfpflanze nicht sogar das Potenzial für ein heilbringendes Medikament?
Cannabis sativa. Diesen Namen gab Carl von Linné 1753 der Hanfpflanze. Vermutlich stammt sie aus Zentralasien. Das Reitervolk der Skythen hat ab dem 7. Jahrhundert vor Christus die Pflanze in ganz Asien und Europa verbreitet. Buddha soll sich vor 2500 Jahren auf seinem Weg zur Erleuchtung lediglich von Hanfsamen ernährt haben. Die enthalten allerdings fast keine berauschenden Stoffe. Als Droge ist beinahe ausschließlich die weibliche, unbefruchtete Pflanze interessant. Aus ihren getrockneten Blütenständen wird das sogenannte Marihuana hergestellt. Haschisch ist das gepresste Harz der Hanfpflanze. Außerdem lässt sich mit Lösungsmitteln aus der Pflanze das Haschischöl extrahieren. Es enthält in hoher Konzentration das sogenannte THC. Die Abkürzung steht für Delta-9-Tetrahydrocannabinol. Das ist der chemische Name des Hauptwirkstoffs der Pflanze. Vermutlich haben aber auch die anderen 66 Inhaltsstoffe von Cannabis sativa, die sogenannten Cannabinoide, ihren Anteil an den vielfältigen Wirkungen dieser Pflanze.
Wer kifft oder THC in einer anderen Form konsumiert, zeigt so einige Symptome. Die kleinen Blutgefäße erweitern sich, dadurch wirken die Augen blutunterlaufen. Die Herzrate kann auf bis zu 160 Schläge pro Minute steigen. Gleichzeitig sinkt die Körpertemperatur. Der Appetit steigt. Aber das alles ist nicht der Grund, warum immer mehr junge Menschen Cannabis konsumieren. Die Droge erzeugt gute Laune, Albernheit bis hin zur Euphorie. Die Wahrnehmung intensiviert sich, gleichzeitig breitet sich aber auch eine Alles-Egal-Haltung aus.
Was ist schon Sucht? Das Problem ist, Cannabis wird geraucht in einem gewissen Kontext, ja, in der Gruppe, in einer gewissen Örtlichkeit. Und oft ist dieses Signal ein sehr viel stärkeres Signal als wirklich körperliche Abhängigkeit, ja. Es ist was Soziales und die Leute kommen an einen gewissen Ort und dann wird geraucht und gemacht. Ja. Und das ist eigentlich das Abhängigmachende. Ja.
Beat Lutz von der Universität Mainz untersucht schon seit etlichen Jahren die Wirkung von Cannabinoiden. Dabei interessieren ihn vor allem die Cannabinoide, die unser Körper selbst produziert. Die Rezeptoren, an die THC bindet, sind eigentlich für die körpereigenen Cannabinoide gedacht. Diese befinden sich auch im Belohnungszentrum des Gehirns. Sie regulieren dort die Ausschüttung des Botenstoffs Dopamin Und der verursacht ein angenehmes Gefühl.
THC ist eine Droge. Das körpereigene Cannabinoid-System ist auch im Prinzip eine Droge. Dieses System ist wichtig für den hedonistischen Aspekt des Körpers.
Das allein macht aus Cannabis noch keine gefährliche Droge. Das Suchtpotenzial von Alkohol ist um einiges höher, aber noch lange nicht so hoch wie das von Nikotin. Jeder dritte Zigarettenraucher wird süchtig. Das schaffen noch nicht einmal die sogenannten harten Drogen wie Kokain oder Heroin. Dagegen gleiten nur etwa 10% aller Cannabiskonsumenten tatsächlich in eine Sucht ab. Solche Süchtigen behandelt Efrosine Gusuli an der Universitätsklinik Köln.
Der allergrößte Teil der Konsumenten wird nicht abhängig, das ist völlig klar. Aber es gibt eine Untergruppe, die eindeutig abhängig wird. Und zwar nicht nur eine psychische Abhängigkeit, sondern in manchen Fällen sogar eine körperliche Abhängigkeit. Und das heißt, dass diese Menschen, wenn sie aufhören, sogar körperliche Entzugssymptome bekommen. Sie schwitzen, sie sind unruhig, sie haben sogar ein leichtes Zittern, sie können nicht schlafen. Also wir kennen solche Patienten, die sogar einen körperlichen Entzug bekommen. Und bei der starken Verbreitung von Cannabis sehen wir das auch relativ häufig.
Wer nur gelegentlich, vielleicht einmal im Monat, einen Joint zur Entspannung raucht, ist ein Cannabiskonsument. Cannabismissbrauch liegt dann vor, wenn die Droge zur falschen Zeit am falschen Ort konsumiert wird. Beispielsweise während des Autofahrens oder am Arbeitsplatz. Das ist zwar riskant, aber süchtig ist man erst dann, wenn die Droge das ganze Leben bestimmt und an Aufhören nicht zu denken ist, obwohl die erwünschte Wirkung immer öfter ausbleibt.
Psychisch auf jeden Fall ganz immens. Also weil sich das ganze Denken eigentlich nur noch um das Rauchen dreht, also um die Beschaffung. Und wenn man es dann hat, dann muss man es dann direkt gleich wegrauchen.
Es war erstmal aufs Wochenende begrenzt und es hat sich dann halt so gesteigert irgendwie, so dass man dann halt auch mal irgendwie unter der Woche ein, zwei Mal so. Aber es war jetzt nicht so jeden Tag oder so. Also es war schon genug.
Das ist ja auch das Paradoxe. Mir ging es manchmal so schlecht, dass ich gedacht habe, ich sterbe. Und trotz alledem hat mich das nicht aufgehalten, das immer wieder zu tun.
Irgendwann kam mir schon das komisch vor. Das war jetzt nicht so ein Aha-Moment, aber irgendwie kam es so Teil für Teil halt irgendwie so, dass ich dann irgendwie doch gemerkt habe, dass ich emotional ziemlich abgeflacht war und ja, Gedankengänge ungeordneter wurden so. Und ja, dass es halt nicht mehr so gewirkt hat.
Cannabis ist möglicherweise erst durch neue Anbaumethoden und neue Züchtungen zu einer bedenklichen Droge geworden. Ursprünglich enthielten Hanfpflanzen vielleicht 1,5-5% THC. Inzwischen berichten Züchter über Konzentrationen von bis zu 33%. So stark wie heute war die berauschende Wirkung von Cannabis vermutlich noch nie.
Die ersten schriftlichen Berichte über die Anwendung von Hanfpflanzen zu rituellen Zwecken stammen aus Indien und sind 2500 Jahre alt. Allerdings wurden auch in germanischen und keltischen Gräbern aus dieser Zeit weibliche Hanfblüten gefunden. Die Fruchtbarkeitsgöttin Freya soll in der Pflanze gewirkt haben. Vermutlich haben auch etliche Hellseher der Antike unter Einfluss von Cannabis ihre Visionen gehabt. Später verbreiteten Napoleons Soldaten den Haschischkonsum in Europa. In Deutschland rauchte man den starken Tobak oder auch Knaster gerne in der Pfeife. So sehr wie die französischen Literaten feierte allerdings niemand die Droge Cannabis. Théophile Gautier gründete 1844 den Club der Hascher. Zu den monatlichen Treffen im extravaganten Hotel Pimedon erschienen so berühmte Persönlichkeiten wie Rimbaud, Baudelaire, Dumas, Hugo und Balzac.
Der Konsum von Cannabis kann gute Laune oder Angst erzeugen, genauso wie ein Gefühl von Isolation oder Zugehörigkeit. Das liegt daran, dass THC in das komplizierte System der körpereigenen Cannabinoide oder auch Endocannabinoide eingreift. Beat Lutz?
Eine wichtige Funktion, die haben wir vor ein paar Jahren eben herausgefunden, ist, dass das Endocannabinoid-System eine wichtige Rolle spielt bei der Anpassung des Körpers an angstvolle Ereignisse, sozusagen uns die Fähigkeit vermittelt, dass wir diese Ereignisse wieder vergessen können.
Posttraumatische Belastungsstörungen, Phobien, das sind krankhafte Angstzustände, die entstehen, wenn das Vergessen der Angst nicht gelingen will. Leider konnte bislang noch kein Joint sie kurieren. Denn die Arbeitsweise und Wirkung der körpereigenen Cannabinoide ist viel komplexer als die von THC. Das ist ungefähr so, als würde man das feine Werkzeug eines Uhrmachers mit einem Vorschlaghammer vergleichen. Die körpereigenen Cannabinoide sind zuständig für die Feinregulation der Nervenzellen und beeinflussen so viele andere Botenstoffe in den unterschiedlichsten Hirnteilen. Aber immer binden die körpereigenen Cannabinoide nur kurze Zeit an die Rezeptoren der Nervenzellen und natürlich auch niemals gleichzeitig in allen Hirnteilen.
Wenn THC jetzt verabreicht wird, ist das unspezifisch zeitlich wie auch örtlich. Das heißt, THC überflutet das ganze Gehirn und blockiert, wenn man so wollen, sogar die körpereigenen Rezeptoren und verhindert dann die körpereigenen Cannabinoide dorthin zu binden.
Am Beispiel Angst zeigt sich, was Cannabis auslösen kann. Niedrige Mengen von THC hemmen die Angst. Große Mengen lösen Angstzustände aus, manchmal regelrechte Panikattacken. Nicht selten ist der erste Joint keine gute Erfahrung.
Da war ich 14 Jahre alt. Ich habe dann zum ersten Mal halt, als ich damit in Berührung gekommen bin, Wasserpfeife geraucht. Und es ging mir wirklich sehr schlecht danach. Und ich habe mir eigentlich geschworen, das nie wieder zu tun. Aber irgendwie ist es dann doch dazu gekommen, dass ich das dann weiterhin konsumiert habe.
Mit 16 war das halt. Also zum ersten Mal so in der Schule. Irgendwie so in einer kleinen Pause sind wir halt so runtergegangen zum Zigarettenrauchen. Und dann irgendjemand hat dann halt natürlich so die großen Blättchen rausgeholt und dann irgendwas so mysteriöse grüne Sachen reingestreut und es hat ganz gut gerochen. Und habe ich dann halt auch mal den ersten Zug probiert und dann einen ganz netten Kreislaufzusammenbruch im Matheunterricht.
Egal ob Hauptschule, Realschule oder Gymnasium, kaum ein Schulhof, auf dem nicht auch gelegentlich gekifft wird. Und was in den Pausen geschieht, beeinflusst leider auch den Unterricht.
THC, Verabreichung, Rauchen von Joints vermindert natürlich unsere Fähigkeit, was Neues zu erlernen. Es unterbricht sozusagen den Prozess vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis. Das heißt, wenn jemand Cannabis raucht, dann kann es so weit kommen, dass er, wenn man jetzt mit ihm spricht, 4, 5 Sätze, dass er nicht mal weiß, was der Inhalt des ersten Satzes war. Das ist also das Kurzzeitgedächtnis, kann sich nicht formieren und natürlich dadurch auch nicht das Langzeitgedächtnis.
Solange THC im Körper wirkt, ist Lernen eine Unmöglichkeit. Auch wenn der eigentliche Rauschzustand schon längst vorbei ist. THC bindet immer noch an die Cannabinoid-Rezeptoren im Gehirn und blockiert so den Transfer von Information vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis. Bis diese Wirkung nachlässt, vergehen Tage, manchmal Wochen, in denen kaum etwas gelernt werden kann.
Meine Leistungen sind total abgeflacht. Ich habe auch überhaupt keinen Finger mehr gekrümmt für die Schule. Das ist irgendwie für mich unwichtig geworden.
Ich glaube schon, dass es so war, dass ich dann halt irgendwie noch passiver im Unterricht war.
Die stärksten Effekte verursacht Cannabis wahrscheinlich in besonders jungen Gehirnen. Es gibt Studien, die zeigen, dass Konsumenten, die vor dem 17. Lebensjahr anfingen, Cannabis zu rauchen, ein niedrigeres Hirnvolumen aufwiesen als Personen, die später mit der Droge in Kontakt kamen. Besonders dramatisch sind die Effekte von THC für das ungeborene Kind, wenn Schwangere Cannabis konsumieren. Denn die körpereigenen Cannabinoide spielen bei der Entwicklung des Gehirns eine wichtige Rolle. Sie greifen in die Vermehrung der Nervenzellen ein und sorgen dafür, dass Hirnzellen Fortsätze bilden. Die körpereigenen Cannabinoide sind dann so eine Art Wegweiser, der den Fortsätzen der Nervenzellen zeigt, mit welcher Zielzelle sie sich verschalten müssen. Beat Lutz.
Es gibt Tierexperimente, wo man eine schwangere Ratte einmal mit THC spritzt und passiert eigentlich nichts. Ne? Die Ratten werden geboren, aber man kann dann später feststellen, dass diese Ratten Verhaltensänderungen zeigen. Und das heißt also, eine Injektion kann zu einer permanenten Veränderung dieser Ratten führen.
Praktisch das gesamte Leben lang bilden Nervenzellen im Gehirn neue Verschaltungen. Das ist ein Mechanismus, durch den wir lernen. Dabei sorgen die körpereigenen Cannabinoide für die korrekte Verknüpfung der Nervenzellen. Besonders aktiv sind sie im Gehirn von Heranwachsenden. Deswegen verursacht der THC-Konsum bei ihnen auch die größten Schäden.
Diese Nachdenklichkeit hat dann überhand gewonnen. So, ja, war halt nicht mehr so toll und habe ich aufgehört.
Ich habe also viele Sachen auf mich bezogen. Ich habe gedacht, man will mir was, man greift mich an, wo man kann, egal wo, ob in der Schule oder zu Hause, im Elternhaus.
Ist ein Monat gut gegangen und dann kam halt so der Knall im Kopf irgendwie. So dann, ja, ich konnte dann einfach nicht mehr pennen. So habe irgendwie eineinhalb Wochen nur 2 Stunden die Nacht geschlafen.
Erst als ich dann in der Klinik war, bin ich dann langsam wieder zur Ruhe gekommen.
Ich habe mich nicht direkt für einen Säugling gehalten, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass irgendwie so sozusagen die Festplatte gelöscht ist und ich alles wieder lernen muss. Irgendwie. Gott, ja, es waren so allerhand Einzeldinge irgendwie. Und also das war so dieser komische Hauptmoment irgendwie. Und dann, ja, hatte ich irgendwie noch so das Gefühl, dass ich irgendwie jetzt irgendeine Weisheit erkannt habe und irgendwie so. Gott, so einen Moment völliger Klarheit hatte. Ja, es ging halt sehr rund irgendwie. Es hat sich so gedreht wie eine Spirale und ich hatte dann irgendwie so ein Bild im Kopf auch, dass wenn es mir gut geht, dann stecke ich die Leute um mich rum an mit dem Gutgehen. Und, ja, es gab halt nichts Festes mehr Gedankliches. Also, man konnte sich nicht ablenken und ich konnte mir auch nicht sagen, so, das bin jetzt ich, das ist meine Sicherheit. Also es war alles, konnte alles uminterpretieren irgendwie.
Die erste Diagnose, die gestellt worden ist, war halt drogeninduzierte Psychose.
Wenn jemand recht früh beginnt, Cannabis zu rauchen, und das zeigen sehr viele Studien, dass gerade diese jungen Leute, die besonders früh, also vor dem 15. Lebensjahr begonnen haben, regelmäßig zu konsumieren, dass die ein hohes Risiko haben, später eine Psychose zu entwickeln.
Efrosine Gusuli erforscht das Phänomen der cannabisinduzierten Psychose schon seit einigen Jahren. Typisch für eine psychotische Erkrankung sind Halluzinationen. Die Betroffenen interpretieren ihre Umwelt völlig neu, beziehen alles auf sich. Häufig kommen paranoide Wahnvorstellungen hinzu. Diese Symptome treten auch dann noch auf, wenn die Wirkung der Droge längst abgeklungen ist. Dabei haben die Experten lange diskutiert, ob Cannabis tatsächlich eine Psychose auslöst oder ob Menschen, die unter den ersten Symptomen einer psychotischen Erkrankung leiden, Cannabis konsumieren, um diese Symptome zu lindern. Etliche Studien haben inzwischen aber gezeigt, dass die sogenannte Selbstmedikation eher die Ausnahme ist.
Bei den meisten Patienten hat man tatsächlich den Eindruck, dass der Drogenkonsum eher die Psychose anschiebt als andersrum.
Um eine Psychose zu bekommen, reicht der Cannabiskonsum alleine allerdings nicht aus. Gefährdet sind nur Menschen, die eine Veranlagung zu einer Psychose haben.
Das heißt, es kann durchaus sein, dass manche Menschen, die mehr oder weniger regelmäßig konsumieren, keine Komplikationen entwickeln, keine gesundheitlichen Probleme, und andere Menschen, die ähnlich viel oder sogar weniger konsumieren, die kriegen dann das Problem.
Bei einem regelmäßigen Cannabiskonsum, der bereits früh beginnt, kann das Risiko, an einer Psychose zu erkranken, um 41% steigen. Das hat eine kürzlich in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlichte Analyse mehrerer Studien ergeben. Dieses Ergebnis legt natürlich nahe, dass mit dem steigenden Cannabiskonsum in den letzten Jahren auch die Anzahl der Patienten mit Psychosen zugenommen hat. Überprüft wurde das in einer Gegend im Süden Londons.
Es ist tatsächlich so, dass in dieser Region, die eine sozial auch schwierige Region ist, der Drogenkonsum und auch der Cannabiskonsum sehr stark ist. Und das ist eine mögliche Erklärung für diesen Befund, dass das Auftreten von neuen Fällen von Psychosen in dieser Region sich verdoppelt hat über die letzten 30 Jahre und deutlich höher ist als das Neuauftreten von Psychosen in anderen Regionen in England.
Bei manchen Patienten verschwindet die Psychose, wenn sie aufhören, Cannabis zu rauchen. Bei den meisten läuft die Psychose allerdings weiter, auch wenn sie es schaffen, von ihrer Cannabissucht loszukommen. Der Weg zur Abstinenz ist dabei steinig und erfordert eine besondere Form der Therapie.
Das ist so ein grundsätzliches Problem, dass klassische Behandlungen für Suchtprobleme oft auch so etwas konfrontativ sind. Ja, man konfrontiert den Patienten auch mit seiner nicht sehr guten Motivation, um abstinent zu bleiben. Man gibt ihm immer wieder die Verantwortung für sein Leben und seinen Verlauf zurück. Und das ist natürlich bei einem Patienten, der mit einer Psychose schwer krank ist und dabei auch ein Suchtproblem hat, schwieriger. Das heißt, man muss immer so einen Zwischenweg nehmen und man muss je nach Situation und je nach Gewichtung des Problems bei einem Patienten so zwischen zwei Prinzipien so ein bisschen so wie ein Seiltänzer gehen.
Wenn der Patient es nicht schafft, seine Cannabisabhängigkeit zu bewältigen, kann sich auch die Psychose nicht bessern.
Die Rückfallgefahr ist sehr groß. Es ist einfach so, dass Cannabis in der Bevölkerung allgemein immer noch zum Teil als etwas Harmloses gesehen wird. Und so hören das auch unsere Patienten zum Teil von ihren Freunden. Und sie müssen lernen, dass eben für manche Menschen das Risiko geringer ist, weil sie eben diese Veranlagung für eine Psychose nicht haben. Aber für sie selber ist das durchaus sehr riskant und problematisch, weil die nun mal diese starke Veranlagung haben. Und bis die Patienten das richtig verinnerlicht haben und akzeptiert haben, ist die Rückfallgefahr sehr groß.
Einige Studien haben gezeigt, dass der Konsum von Haschisch oder Marihuana der stärkste Auslöser für eine erneute psychotische Krise ist. Stärker als Stress oder andere Faktoren, die eine Psychose begünstigen.
Ich bin da nie irgendwie schlauer geworden. Ich weiß auch nicht warum. Es hat immer wieder diesen Zwang und diesen Drang gegeben, Cannabis zu konsumieren.
Jetzt auch nach der zweiten Psychose, so ist klar, dass es absolut nicht geht. So. Also ich habe es halt auch gemerkt, dann so irgendwie in der Zeit so zwischen 2002 und 2006, wenn ich mal gekifft habe, dass ich dann irgendwie am nächsten Tag total derangiert war. Also da irgendwie, was weiß ich, wie viele Stunden geschlafen und war total neben der Kappe. Also konnte mich auf nichts konzentrieren. Scheiße, also aus den Momenten bin ich noch nicht klüger geworden, da musste dann irgendwie die zweite Psychose noch kommen, ist das kapier. Aber ja, jetzt ist es kein Thema mehr. So.
Die medizinische Anwendung der Hanfpflanze geht fast 5000 Jahre zurück. Im Jahr 2737 vor Christus empfahl der chinesische Kaiser Sheng Nung Hanf gegen Malaria, Rheuma und bei Entzündungen. Der Leibarzt des römischen Kaisers Nero soll Cannabis als Schmerz- und Beruhigungsmittel verabreicht haben. Auch Hildegard von Bingen und Martin Luther kannten die medizinische Wirkung der Hanfpflanze. Die englische Königin Victoria soll mit Cannabis ihre Menstruationsbeschwerden gelindert haben. Noch 1937 wurde Cannabis in Deutschland bei über 100 Krankheitsbildern verschrieben. 4 Jahre später strich man die Pflanze dann von den Medikamentenlisten.
Je jünger ein Mensch ist, desto gefährlicher ist der Konsum von Cannabis. Bei Erwachsenen kann ein maßvoller Konsum dagegen auch viel Gutes bewirken. AIDS-Patienten, die gelegentlich niedrige Dosen Marihuana konsumieren, haben wieder Appetit. Krebspatienten leiden während einer Chemotherapie unter weniger Nebenwirkungen, wenn sie hin und wieder einen Joint rauchen. Cannabis senkt bei Patienten mit einem Glaukom den Augendruck. Bert Lutz.
Das ist zum Beispiel bei der multiplen Sklerose. Da gibt es viele Patienten, die rauchen nicht viel und haben dann eine gute Wirkung. Ja. Es gibt auch viele Patienten mit Crohn-Erkrankung, also Darmkrankung. Und da muss man sagen, das sieht gut aus.
Bei all diesen Anwendungen von THC bleibt ein Problem. Der Konsum von Haschisch oder Marihuana löst einen Rausch aus. Und das ist in der Medizin eine unerwünschte Nebenwirkung. Außerdem ist ein Joint für die Lunge ungefähr 5-mal schädlicher als eine normale Zigarette. Das ergab eine kürzlich veröffentlichte neuseeländische Studie an über 300 Versuchspersonen. Bislang ist es noch nicht gelungen, künstliche Cannabinoide herzustellen, die medizinisch ähnlich nutzbringend sind wie die Inhaltsstoffe der Hanfpflanze. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass für die Cannabiswirkung das Zusammenspiel von allen 66 natürlichen Cannabinoiden notwendig ist. THC ist dabei sicherlich nicht die nützlichste Substanz.
Die heutigen Arten von Cannabis haben ja zum Teil bis 10% der Cannabinoide sind THC. Das ist extrem hoch. Nun, was ist der Rest? Das sind auch Cannabinoide, aber die haben dann auch gute Wirkungen. Zum Beispiel gibt es eine Substanz aus Cannabisextrakt, das ist das Cannabidiol. Das hat keinen Einfluss auf den Cannabinoidrezeptor, aber es gibt eine klinische Studie, die zeigt, dass eine gute hohe Dosis von Cannabidiol antipsychotisch wirkt. Ja? Also die hohen Dosis von THC sind sicher schlechter.
Ich lebe zurzeit halt in einer sehr kleinen Wohnung und manchmal fällt mir halt die Decke auf den Kopf. Und wenn ich dann so für mich alleine bin, dann habe ich schon mal den Wunsch, was zu rauchen, aber ich bleib dann doch bei den Zigaretten.
Also ich rieche es ganz gerne, wenn da irgendwie neben mir geraucht wird. Das ist ein schöner Geruch, aber es verleitet mich dann nicht irgendwie nochmal zuzugreifen oder so.
Hat mein Leben drastisch verändert. Das fing halt schon in der Pubertät an und ich war halt noch gar nicht fertig. Also ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn ich nicht damit in Berührung gekommen wäre, aber ich glaube, ich würde dann heute woanders stehen. Und vielleicht wäre ich auch gar nicht so krank geworden, wie ich dann letztendlich geworden bin, ohne den Konsum von Cannabis.
Starker Tobak, wie Cannabis Kinder krank macht und Kranken hilft, von Christine Rabe. Es sprachen Frauke Pohlmann und Bernd Rehäuser, Regie Axel Scheibchen, Redaktion Grit Kienzlen.